Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Herzlich willkommen zu Episode 51 und zur sechsten Staffel NewgirlCast. Herzlich willkommen in alter Frische nach einer kleinen, aber gut gefüllten Staffelpause. Hallo Kelly.
Hallo Andy. Wie geht's?
Mir geht's gut. Wie ist es dir ergangen?
Och, ganz gut.
Hast du uns vermisst?
Immer, immer.
Sehr schön. Cool, cool, cool. Ja, Kelly, über was sprechen wir denn insgesamt in der sechsten Staffel und ich denke auch in der siebten und achten Staffel, wenn nicht sogar auch in der neunten Staffel noch? Über was sprechen wir?
Wir sind endlich bei New Vegas angekommen und ich würde mal sagen, da haben wir wirklich, wirklich viel Lore, den wir da durchsprechen können.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch jetzt, ich habe New Vegas ist, glaube ich, das Fallout, was ich am öftesten durchgespielt habe. Aber trotzdem merke ich bei Recherchen zu so Folgen, ich finde immer noch so kleine Snippets, die mich echt überraschen, die ich nicht wusste. So kleine Easter Eggs kommen wir nachher auch hier direkt zu. Total spannend. Also ist total geil, dass man da sein Wissen auch immer und immer weiter erweitert, so, ne?
Voll, voll. Finde ich. Das fand ich auch jetzt hier in den letzten, 50 Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Ist ja auch crazy, dass auch immer neue kleine Fakten, kleine Easter Eggs, Referenzen zu anderen Popkulturen. Es ist so schön.
Absolut. Also ich finde auch, ich bin schon Fallout sehr intensiv am Spielen, aber ich glaube auch, wer mir im Stream zugeguckt hat, kann auch bestätigen, ich bin doch eher dann Casual Gamer, dass ich auch so einige Sachen einfach nicht weiß, weil ich die nie gemacht habe. Und selbst wenn man das Spiel das 10. Mal durchspielt, man geht ja doch immer vielleicht einen ähnlichen Weg und kennt einige Sachen nicht. So, dass ich jetzt ja auch dank euch Sierra Madre das erste Mal gespielt habe, also den Dead Money Download Content. Und da war ich total glücklich drüber und hat mich auch tatsächlich jetzt auf dem Freibeuter Sommerfest in Bergedorf, wo wir waren, ein Zuhörer direkt mit einer Frage zu Dead Money abgeholt und ich konnte direkt patent darauf antworten, dank unserem tollen Stream. Was eigentlich auch ein guter Übergang ist zu unserem analogen Ödland und das lieben wir doch so sehr.
Analoges Ödland.
Ja, denn ich war auf dem Tabletop-Freibeuter Sommerfest in Bergedorf, wie ich schon mehrfach erwähnt habe. Ich spreche das Ganze schon immer wie ein Wort aus. Das war am 4. Juli. War ich mit Gerrit, hatte einen Stand. Wir haben den Stand auch ganz gut geschmückt. Man kann sich auf Instagram da auch ein paar Eindrücke holen. Ich war total zufrieden, auch wie der Stand so rüberkam. Das war echt ein schönes Bild. Sogar in Vault-Tec-blauen Pavillon. Das war nicht abgesprochen. Das war sehr, sehr stimmig. Hat richtig viel Spaß gemacht, beide im Vault-Suit. Wir haben, glaube ich, über den Tag verteilt 6 Demospiele gegeben, was auch nicht zu stressig war. Ich sag mal, wir hatten immer Pausen zwischendurch, wo wir auch quatschen konnten, mal was trinken, was essen. Aber wir hatten einen richtig, richtig tollen Tag. Vom Wetter her war es eher ein Herbstfest als ein Sommerfest. Aber das war vom Veranstalter für uns einfach so schön kredenzt, dass das eigentlich gar nicht weiter aufgefallen ist. Wir konnten unseren Stand dann so weit ins Pavillon umbauen, dass auch die Spieler im Trockenen standen und tolle Gespräche geführt, wirklich auch Zuhörer direkt gekommen, die gesagt haben, hier Mensch, ich höre jede Folge und das ist so geil und das war richtig, richtig cool, auch einfach mal, das war ja für mich, für NewgirlCast, die erste Con, wo ich auch einen Stand hatte, richtig. Ich war zwar in Dornburn angekündigt, auch bei Vaults mit am Stand, aber da war es nicht wirklich so, dass ich uns da repräsentiert habe. Klar, da die haben unsere Flagge, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und ich habe auch jedem erzählt, dass ich diesen Podcast habe und habe Sticker verteilt. Aber trotzdem ist es ja was anderes, als wenn man wirklich einen eigenen Stand hat.
Wenn du das selber machst, ja. Das hatte ich ja vor ein paar Wochen auf der Wimaikai. Das war auch schon mega cool.
Ja, das ist schon echt stark, das dann wirklich mal so selber live zu repräsentieren. Und da kamen echt tolle Leute und auch Leute, die unseren Podcast gar nicht kannten, aber voll Fallout abfeiern und das dann richtig cool fanden, dass es sowas gibt. Das war wirklich stark. Also hat wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht. Die Novak-Platte ja auch fast in ihrer finalen Form jetzt da general aufgeführt. Da sind auch mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt bis zur Polaris noch ändere. Also auf der Polaris werden wir wahrscheinlich nicht die Spielvariante von Novak da haben, sondern eher die TV-Serienvariante, weil der gedrehte Dinky macht halt, wenn du in Novak spielst, total viel Sinn, weil dann der Dinky auch wirklich bespielt wird. Und so einen kleinen Pool, das hat ja auch irgendwie so eine kleine taktische Komponente, wenn man sich da, wenn man da drin verschwinden kann und so. Also ich bin gespannt, was ich bis dahin noch so zauber und was ich von dem bestehenden Setup für die Novak-Platte noch so aufarbeiten werde. Ich war total begeistert vom Freibeuter Sommerfest. Immer, immer wieder gerne. Das sind auch einfach liebe Jungs und Mädels. Richtig, richtig klasse. Hab durch unsere Aktion an der, an unserem Stand auch wenig vom Rest der Veranstaltung mitbekommen.
Ja, das ist, gehört irgendwie dazu.
Aber wirklich, also normalerweise, wenn ich mit beim Imperator nichts Neues am Stand war, konnte ich mich immer noch irgendwie so abkapseln und hab mal so einen Gang übers Gelände geschafft und mir alles zumindest einmal angeguckt. Aber da war es wirklich so, wir waren, hatten ja draußen den Stand, direkt am Eingang. Dadurch waren wir eh noch mal so ein bisschen separiert von den Leuten, die in dem Gebäude waren.
Auch wieder direkt am Eingang.
Ja, ja, das war total cool.
Also ja, cool.
Zwischen Grill und Kinderschminken. Das war sehr, sehr schön. Und ich habe drinnen gar nichts mitbekommen. Also ich weiß gar nicht, was drinnen los war. Das war natürlich ein bisschen schade einerseits, aber andererseits ist man ja auch Aussteller und nicht Besucher. Und eigentlich ist das ja auch ein guter, wenn man am Stand so viel zu tun hatte, dass man nicht wirklich reingekommen ist, ist ja eigentlich super. Also viele bekannte Gesichter gesehen, auch einige unbekannte, tolle Gespräche geführt und tatsächlich hat mich dann ein Zuhörer auch angesprochen, wie viel Goldbarren ich denn mitgenommen hätte. Und ich konnte natürlich gleich umschalten, wusste er mein Sierra Madre und musste mich mit meinen bescheidenen 5 Goldbarren zufrieden geben. Er hat natürlich alle mitgenommen. Wahnsinn, wie man da rausgeschlichen das schafft. Für mich war das Rennen schon sehr knapp, muss ich echt sagen.
Das ist doch unmöglich, das geht doch gar nicht.
Bin ich auch der Meinung, das muss schon wirklich auf die Millisekunde abgepasst sein. Ich glaube, ich werde mir mal dazu so einen Speedrun angucken oder so, wie man das bitte schafft. Aber ja, ich war sehr zufrieden, war ein tolles Sommerfest und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und ich freue mich mega auf die Polaris, weil da werden wir das Ganze ja nochmal in noch größer aufziehen. Und ich bin total gespannt, ich habe super Bock. Die Jungs vom Altdorfer Herold und vom Beim Imperator waren teilweise auch da am Sommerfest. Und die freuen sich auch alle mega auf die Polaris. Und ich bin gespannt, was die für Standkonzepte an ihren Tagen haben. Also ich bin richtig, richtig hyper.
Ich freue mich richtig.
Aber so viel erstmal zu mir. Du warst auf dem Cosday. Wo und wann hat der denn stattgefunden?
Der war am selben Wochenende, aber halt das komplette Wochenende. Müsste der 4. und der 5. gewesen sein. Das Wochenende. Mhm. Ja, und das war in Frankfurt im Nordwestzentrum. Da bin ich sehr gern. Das war meine allererste Con, wo ich im Cosplay war. 2013. Ja, cool. Ist lange her.
Wow.
Und ich war jetzt auch wieder beim Cosplay-Wettbewerb dabei. Am Sonntag. Der ist sehr cool, weil der ist, da braucht man keine Eintrittskarte, da kann man sich einfach anmelden. Ich fand die Anmeldefrist ein bisschen knapp. Ich habe auch mein Cosplay gerade so, ich habe die Perücke am Abend vorher noch den Zopf geflochten. Also gerade fertig gekriegt, noch irgendwie eine Performance zusammengeschult.
War das aus Legend of Zelda, dein Cosplay?
Nee, aus Delicious in Dungeon. Ist auf Netflix, kann ich sehr empfehlen. Ist ein Anime, der erst so richtig cozy anfängt, aber richtig, richtig düster im Nachgang wird. Also, und es ist sehr witzig.
Nice. Cool, okay.
Kann ich nur empfehlen.
Tatsächlich, witzigerweise, Leute, die mich besser kennen, wissen, dass ich mit Animes nicht so viel anfangen kann meistens. Also klar, die Klassiker wie Ghost in the Shell oder Akira oder so. Klar, habe ich als Kind auch Dragon Ball geguckt, aber ich kann mit Animes immer nicht so viel anfangen. Aber tatsächlich habe ich mir letztens im Zuge einer Folgenrecherche, die euch diese Staffel noch erwarten wird, einen Anime angeschaut, den ich sehr, sehr gut fand.
Oh, jetzt bin ich gespannt, was du da raus hast.
Ist auch von Studio Ghibli, bin ich der Meinung.
Ah, schon mal gut.
Ja. Und es geht um Nausicaä of the Valley of the Wind. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Oh, ich glaube, das ist das was Neueres? Nee, kann
nicht
sein.
1984. Das
okay,
müsste
älter,
auch,
älter.
Das ist tatsächlich auch so vom Zeichenstil wie Mila Superstar oder die alten Dragon Ball Folgen. Also ist ganz klar da auch einzuordnen. Und der Charakter Tycho, also quasi der erste Desert Ranger, den wir kennenlernen in der Fallout-Reihe, der ist laut, ich glaube, der Fallout Bible ist das beschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der basiert auf diesem Charakter Yupa aus dem Film. Und optisch sieht man tatsächlich, wenn man es weiß, auch so ein bisschen Desert Ranger da drin. Also sehr, sehr spannend. Aber dazu mehr in unserer Folge, die das Ganze aufarbeitet. Wir haben so viel New Vegas vor uns. Ich bin gespannt. Aber zurück zum Cosplay. Ja. Wie war es denn und wie lief der Cosplay-Wettbewerb?
Also es war sehr schön. Auch Wetter war gut. Cosplay, also wer das Nordwestzentrum kennt, das ist im Prinzip wie ein Gewächshaus. Also es ist halt eine Verkaufsfläche, die halt komplett verglast ist, also überdacht verglast. Das heißt, da staut sich die Hitze. Ich habe auch so geschwitzt, ich musste mein Cosplay danach auch erstmal in die Wäsche schmeißen, weil es war
herrlich.
Hui! Herrlich. Ja, aber dadurch, dass es halt jetzt nicht 40 Grad draußen waren, sondern nur so muschelige, keine Ahnung, 25 höchstens, vielleicht 29, wenn es hochkam, war das schon sehr angenehm. Und der Cosplay-Wettbewerb, ich war auch schon letztes Jahr da. Und lustigerweise, ich habe jetzt festgestellt, dass der wird aufgenommen. Den gibt's auf YouTube. Das heißt, ihr könnt euch meine Auftritte auf YouTube mal gönnen. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr habe ich Goal gemacht von Deponia. Da habe ich so zwischen drei Persönlichkeiten hin und her geswitcht. Das war sehr witzig. Das habe ich aber live gemacht. Und ich habe gemerkt, wenn du mit Mikrofon live sprichst, du wirst nicht so gut verstanden, auch durch Nervosität ist die Aussprache auch nicht so sauber und sowas.
Ja, und der Hall und sowas, ne? Ist ja richtig. Meistens auch in so Hallen, dass die Akustik jetzt nicht so
die
toll ist.
Die ist da auch nicht so pralle. Deswegen habe ich diesmal eingesprochen. Ja. Das Problem war nur, wie schon gesagt, es war alles sehr knapp. Ich habe das Cosplay kurz vorher fertig gemacht. Ich habe kurz vorher noch meine Dings eingesprochen. Sprich, ich hatte auch nicht so viel Zeit zu üben. Das heißt, der Auftritt an sich war jetzt nicht so rund, aber ich hatte einen Wow-Effekt drinne. Ich habe nämlich gezaubert. Ich hab,
war das Cosplay mit diesem Zauberstab, wo du auch so einen Jedi-Trick mitmachst bei dem einen Reel?
Ja, wo ich das Reel mache. Ich mache da draußen noch ein Reel. Das war jetzt
das war eine Story, ne? Das war eine genau. Story. Aber dieser Stockwirbel, das ist schon etwas, was du aus deinen Lichtschwertfähigkeiten adaptiert hast dann quasi, oder?
Tatsächlich ist das schon, ja, auch. Also das habe ich im Prinzip über das Lichtschwert-Training habe ich es verfeinert. Aber im Prinzip, wo ich in die Schule gegangen bin, habe ich angefangen, Kung Fu zu machen. Ich habe übrigens auch einen schwarzen Gürtel. Und da war auch Stockkampf auch so mein Lieblingsding, wenn wir das mal gemacht haben. Und da hatte ich schon. Und ich habe auch getanzt früher als Kind. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Meine Sportnoten in der Schule spiegeln das null wieder. Aber ich habe auch getanzt und da hatten wir auch so Stab. Mit Stäben halt gewirbelt. Deswegen, das ist schon in meinem Handgelenk schon drinne seit Kind auf. Dieses Wirbeln. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Stab, der ist, ich weiß nicht wieso, oben das Teil, das Runde, das wabbelt ein bisschen. Ich krieg das irgendwie nicht fest, da muss ich mir noch was überlegen. Aber ich konnte den trotzdem richtig gut wirbeln. Der hat richtig gut in der Hand gelegen. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, stark. Richtig cool. Sieht auch in der Story extrem gekonnt aus, muss ich sagen.
Ja, dass ich auch das Ding gefangen habe, war auch
gute,
so. Ich
hab gute Choreo. Dachte ich auch, das ist so ein bisschen wie hier von einer, wenn man so einen Spielmannszug kennt, da machen ja manchmal diese mit dem Stock, machen ja auch so crazy
Sachen. Im Prinzip genau das habe ich mal gemacht, als ich jünger war.
Ah ja, cool.
Stark. Daher, wie schon gesagt, das ist Blut. Beim Lichtschwert, der ist ein bisschen, Lichtschwerter sind so ein bisschen anders. Die haben ja hinten den Griff. Und die sind da halt sehr schwer hinten. Und wenn du die wirfst, musst du halt immer gucken, weil die haben halt eine Seite, die halt immer schwerer ist. Und da habe ich immer Probleme dann zu fangen, wenn ich einen Stab werfe, der ist ja komplett gleich ausgerichtet. Das ist ein bisschen leichter, finde ich. Das habe ich gerade wieder gemerkt. Ich habe hochgeworfen, direkt gefangen. Ich weiß ja, wie oft ich mein Lichtschwert schon auf den Boden knallen habe lassen.
Sehr schön.
Dass die Dinger noch funktionieren, ist ein Wunder. Obwohl, die funktionieren auch nicht mehr richtig. Sehr muss ich gut. gestehen.
Aber du hattest Spaß. Verlinken wir einfach richtig. Den Link vom das Profil vom Cosday hier in den Shownotes. Dann könnt ihr euch selber mal da durchklicken und euch
und
relevante
dieses
Videos
Jahr,
angucken.
Eine Sache muss ich noch loswerden. Letztes Jahr waren es 25 Leute oder über 20 Leute, die teilgenommen haben. Das fand ich irgendwie nicht so geil, weil es war halt so unpersönlich dann mit so vielen Leuten. Aber dieses Jahr waren es nur 10 und das war so cozy und jeder von uns hat was bekommen. Im Prinzip, ich habe jetzt keinen Platz belegt, wie schon gesagt, das war alles sehr spontan und ich habe auch gemerkt, der Auftritt war nicht rund, es hat nicht so gut geklappt. Und habe auch noch ein paar Tipps bekommen. Der Wow-Effekt war cool, den ich drin hatte, aber den soll ich halt auch so machen, dass jeder sieht. Ich hatte den auf dem Boden gehabt und das hat man halt nicht so gut gesehen, wenn man unten gesessen hat. Die kann sich nach oben hinstellen, da hat man es besser gesehen. Genau, aber wir haben Goodies gekriegt, auch als Teilnehmer. Und das rechne ich den Cons immer an, wenn die das machen.
Ja,
das ist cool. Weil du halt viel Arbeit reinsteckst und wenn du halt ein bisschen was zurückkriegst. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe so Goodies bekommen, die ich wahrscheinlich wieder irgendwie unter die Leute bringe, weil das sind schon so Sachen, die ich halt nicht kenne.
Und, ja, das kenne ich. Ich hatte jetzt ja diese Loot-Chest auch abonniert. Ich habe die jetzt wieder abbestellt, weil einfach zu viel Kram bei war, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
Dass du nicht kennst,
ja, ein Kumpel. Das heißt nicht kennen. Ich kenne das alles, aber ich finde halt auch vieles einfach nicht so geil.
Ja, das stimmt.
Also besonders, wenn es um T-Shirt geht. Ne? Also finde ich da, ich will jetzt die Loot-Chest nicht so schlecht machen, aber die T-Shirts-Designs sehen auch oft nach AI-Slop aus, muss ich gestehen. Ja. Also da ist vieles, wo ich so denke, so, oh ja, hätte es mich vor 20 Jahren fragen können, da hätte ich das vielleicht angezogen. Aber bei vielem, das bockt mich dann einfach nicht so an. Ne? Irgendwie so Crossover aus Matrix und Super Mario, das finde ich irgendwie, da ziehe ich nicht an, sorry.
Eine cozy Geschichte muss ich noch loswerden, eine kurze. Ich habe Thema T-Shirt, ich hatte ein T-Shirt, meine Eltern waren so Squid Game mal so voll deep drinne und da haben sie sich T-Shirts bestellt, aber also Asiatengröße, sprich, das kam an und meine Mutter so, das passt mir hinten und vorne nicht.
Ja, wieso Crop-Tops sind doch wieder voll angesagt.
Und hat die das mir gegeben, so von wegen, ja, du kennst doch die Leute. Und dann hat eine Freundin von mir, die hat aus Hail Mary, das ist gerade so ein bisschen in, das muss ich mir auch noch reinziehen, soll ein ganz guter Film sein.
Ich hat so eine Freundin gerne gehabt. Groku und aus Stein, ne?
Ja, genau. Ich habe es noch nicht geguckt, ich muss es noch gucken. Und die haben dann auch irgendwie, kam auf das Thema Squid Game und ich habe gesagt, ich habe noch ein T-Shirt. Die so, ja, bring mal mit, zeig's dir mal und dann schau mir mal. Und ich bring's und ich zeig die, am nächsten Tag hatte ich's dann dabei und ich zeig ihr das und sag so, das kannst du haben, weil ich will das loswerden. Und die so, oh mein Gott, nach dem T-Shirt suche ich schon seit Wochen. Und dann ich den Charakter endlich cosplayen. Ich war so, alles richtig gemacht. Eine Person glücklich gemacht.
Ja, sehr schön. Ja, aber dann hat auch alles, dann ist doch alles genau richtig.
Das war auch so ein bisschen mein kleines Highlight an dem Tag.
Ja, und die News, würde ich mal sagen.
Alarmstufe News.
Oha, oha, oha. Und da haben wir diesmal eine ganze Menge.
Oh ja.
Nicht nur, dass wir vom 9. bis 11. Oktober auf der Polaris in der Tabletop-Area zu finden sind. Wir teilen uns den Stand mit den lieben Leuten vom Beim Imperator Nichts Neues Podcast und dem Altdorfer Herold Podcast. Jeden Tag hat jemand anders den Hut auf. Und ja, wir sind das ganze Wochenende da, aber der Stand ist alles im Sinne von Fallout und im Geiste von NukaCast am Samstag. Da werden wir den Stand leiten. Also am Samstag, den 10.10. geben wir da auch Demospiele. Ja, wenn ihr eh auf der Polaris seid oder noch überlegt, wäre das vielleicht ein Grund, sich dann doch ein Ticket zu kaufen. Wir sind das ganze Wochenende da, immer vor Ort, immer mal hier, mal da. Aber den Samstag haben wir die Schirmherrschaft über den Stand. Da sind wir auf jeden Fall den ganzen Tag am Stand. Und ihr könnt Demospiele, Fallout Wasteland Warfare spielen, uns in Cosplays bewundern, mit uns sabbeln, Fotos machen, dies und das. Ja, das zu uns. Und Kelly, da hat's jetzt aber in unserer Staffelpause hat's so newstechnisch richtig geknallt, ne?
Oh, das hat sich ja alles überschlagen, aber gut. Es hat ja auch, wir haben ja schon angekündigt, dass wir ja eine neue Microsoft-Chefin haben. Damit hat es im Prinzip angefangen. Und man hat erst gedacht, okay, die macht neuen frischen Wind. Ah, okay, hier Fallout soll mehr Konzentration auf Fallout sein.
Ja, sie hat ganz nett angefangen, ne?
Hat ganz nett angefangen. Und dann kam der erste Hammer mit, ja, wir entlassen, wie viele Leute? 4.000?
Ich glaube, bei Microsoft insgesamt, bei den Studios, hat es 4.500 Menschen erwischt.
Das war krass. Und das hat auch richtig gerüttelt. Das hat hier, das muss ich erzählen, weil es mir einfach auch, das hat mir richtig leid getan. Das hast du auch richtig gesehen. Es war ja es war auf jeden Fall ESO-Taverne vor ein paar Wochen. Und da war die haben ja so drei Community-Manager hier in Deutschland. Die ist übrigens auch in Deutschland die ESO-Taverne, also Elder Scrolls Online. Und der das organisiert, ist der Kai. Also wir haben unsere drei deutschen Community Manager, das ist Kai, Seno und Kati. Zum Glück hat sich Kati erwischt. Kati ist unsere Fallout Community Managerin, die durfte ich auch schon mal kennenlernen. Grüße gehen raus. Und wir haben einfach kurz vor der Taverne ihm die Kündigung hingelegt. Und ich denke mir so, schön.
Das ist am Ende ja auch nur ein sehr großes Unternehmen, ne? Das ist ja immer das Problem. Du bist am Ende nur eine Nummer, egal wie sicher du dich fühlst. Ja, wenn die da von oben die Anweisung kriegen, hier gibt es jetzt Umstrukturierung, dann bist du halt deinen Job los, ne? Da kannst du so rein gar nichts dran ändern, ne?
Nee, so gar nicht. Und das Problem ist halt auch, also mir hat das so leid getan, weil das halt kurz vor seinem Baby war. Also der hat diese ESO-Taverne ja wirklich groß gemacht.
Ja, das und ist natürlich bitter, ne?
Das war richtig bitter. Du hast richtig gesehen, wie er sich mit sich ein bisschen gekämpft hat. Ich war ja ein bisschen im Stream drin und hab mir das angeguckt. Boah, das war schon. Und ich hab gerade kurz vorher den Gedanken gehabt, ach, ESO-Taverne klingt eigentlich ganz geil. Ich hab meine Freundin gefragt, mit der ich auch so auf Mittelalter-Mecken immer mal unterwegs bin, wollen wir da nicht mal hingehen? Ja, hat sich jetzt erledigt, die wird es nicht mehr geben. Oder zumindest nicht mehr offiziell von Bethesda.
Ja, krass. Aber die Community ist ja trotzdem stark. Also
die Community ist stark. Da wird noch was kommen, aber nicht mehr offiziell, leider.
Ja, ist richtig krass. Also vor allem, wenn man so ein bisschen nachverfolgt, wie sich das alles so ergeben hat. Also das kann man auch alles nachlesen. Da gibt es genug Leute, die sich da stärker mit beschäftigt haben als wir. Ich glaube, jeder halbwegs Bethesda, Fallout-nahe Influencer hat irgendwas dazu gemacht. Aber es ist halt einfach so, dass die haben ja immer diesen Wettstreit mit PlayStation, logischerweise der große Konkurrent. Und denen lief da so ein bisschen das Wasser weg. Und die müssen irgendwas ändern. So. Und dann ist natürlich bei so Riesenkonzernen immer das Ding, okay, jetzt wird umstrukturiert und wer da irgendwie unter die Räder kommt, das ist dann halt collateral damage so gesehen.
Ja.
Und jetzt wird halt, ich glaube, es ist jetzt so ein Ding, was wir auch, glaube ich, immer so ein bisschen kritisiert haben, dass mit Bethesda, genau wie hier der Tabletop-Anbieter Modiphius, nicht so richtig sich an den Hype-Train von der Serie ranhängt. So, da ist verschenktes Potenzial und ich glaube, deswegen ist auch so dieses Mega-Augenmerk jetzt auf Fallout gelegt, weil ich meine, diese Serie ist mega erfolgreich.
Oh ja.
Und es ist wieder wie damals mit New Vegas, die Lizenz zu Fallout wird geteilt und mit Obsidian zusammen ein neuer Fallout-Titel angegangen. Beziehungsweise die Lizenz wird denen wird denen bereitgestellt, damit die parallel zu Bethesda Fallout entwickeln können.
Soll ich dir da eine witzige Geschichte erzählen? Also das, was ich gehört habe von der Geschichte, ist, dass der von Obsidian angefragt hat, weil die ja jetzt auch zu Microsoft gehören wie Bethesda, ob er ein Fallout-Spiel machen kann. Da hieß es nein. Und dann war er so, okay, dann mache ich halt ein Wasteland-Spiel an Fallout angelehnt, aber halt nicht unter der IP. Und jetzt kommt halt Bethesda und sagt, okay, Microsoft und sagt, okay, vergesst alle eure Side-Projekte, die sind jetzt alle gecancelt. Übrigens, du darfst Fallout machen. Und er so, okay, dann nehme ich jetzt das Spiel und mach's jetzt doch als Fallout.
Ja, ist halt immer die Frage, ne, was an diesen ganzen Geschichten, die man so per Hören sagen, so dran aber ist. Das muss man immer mit Vorsicht genießen, ne? Aber es ist auf jeden Fall, also das ist natürlich klar, diese 4.500 Jobs ist natürlich übel.
Das ist richtig übel.
Für die Einzelschicksale dort. Aber dass die Fallout-Lizenz zurück zu Obsidian geht, beziehungsweise dass mit denen geteilt wird, das ist für mich eine mega News, ne? Das auf ist ja auch, was Fall. Ich an den modernen Fallout-Spielen wie Fallout 4 und 76 immer kritisiere, dass mir das einfach zu lustig ist, so, ne? Das ist einfach irgendwie ein cozy Game. Ein Kalauer jagt den nächsten und da setze ich schon eine hohe Hoffnung in Obsidian, dass die das irgendwie geiler hinkriegen. Ja, aber das bedeutet jetzt nicht, wie einige Leute das aufgeschnappt haben, Bethesda wäre lizenzlos. Es ist einfach wie damals. Die entwickeln parallel New Vegas damals gewesen. Heute ist es dann ein anderes Spiel. Man weiß nicht, was da auf uns zukommt.
New Vegas 2, cool. Was anderes.
Ich fände es cool, wenn sie was ganz anderes machen. Aber lass mal woanders stehen. Gleichzeitig hat Bethesda gesagt, hier, Fallout 5 ist offiziell in Entwicklung. Das finde ich mega.
Also das wussten wir aber schon, dass es gegreenlittet ist.
Ja, das stimmt. Aber das ist schon in der Produktion, ne?
Es gab ja, nachdem das mit den Entlassungen rauskam und wer auch alles erwischt, es hat ja auch teilweise richtige Größen erwischt, dass dann Aufschrei in der Community kam. Die haben ja auch teilweise ein bisschen unter unser Aufseher Billy so ein bisschen hier in 76 ein bisschen Streik gemacht und sowas, weil halt, es war halt nicht cool. Und dann hat Bethesda wieder gesagt,
ist halt nicht cool.
Ist halt nicht cool. Und dann hat Bethesda gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen, um diesen Aufschrei ein bisschen abzudämpfen. Wir kündigen jetzt Spiele an, auch wenn Todd Howard das eigentlich nicht mag. Aber wir kündigen jetzt alles an, was wir machen wollen, um damit die Community ein bisschen zu besänftigen. Und dann kamen richtige Banger, wie zum Beispiel Fallout 5 ist jetzt hier richtig in Pre-Production. Unser Obsidian Fallout kriegen wir. Und was kriegen wir noch alles?
Kriegen ein Fallout 3 und Fallout New Vegas Remake. Das auch ist offiziell bestätigt. Die Frage
endlich.
Ist halt, wann
endlich.
Und wie weit sind die damit? Ist das vielleicht irgendwas, was sie dieses Jahr noch Shadow droppen wollten und was jetzt im Zuge dieser News sozusagen angekündigt wurde? Wir wissen es nicht,
wir wissen es nicht.
Richtig abgefahren. Also das finde ich
ja. Also die Gerüchte sind endlich bestätigt.
Die Zukunft von Fallout sieht goldig aus. Die Frage ist halt, wie lange man auf all das warten muss, ne?
Ja gut, die nächste Season in 76 wird ja dann Project Raven Rock, also die Vorgeschichte von Fallout 3, also eine wieder. Bin ich gespannt, weil mit The Pit waren ja viele nicht ganz so zufrieden.
Nee, The Pit wirkte, finde ich, generell etwas
auch
charakterlos.
Zu freundlich, ne?
Ja, charakterlos auf jeden Fall. So. genau, das ist so ein bisschen, da bin ich gespannt, aber in 76 muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja, man nimmt das mal ganz gerne mit. So, meins funktioniert ja nicht mehr seit dem Infestation.
Hast du es nochmal geupdatet? Vielleicht,
Fallout 4, das macht
ja, das ist auch immer eine gute Variante.
Aber wie gesagt, da nimmt man immer sowas mal mit, aber es ist jetzt nichts, was mich so mega vom Hocker haut. Ich habe da jetzt nicht so, gehe am besten ohne Erwartung ran, dann werde ich bestenfalls positiv überrascht.
Auf jeden Fall.
Genau, aber es ist trotzdem cool, ne? Zurück nach Raven Rock, mal gucken, was uns da erwartet. Und es ist noch was anderes angekündigt worden.
Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war noch?
Die Creation Engine 3.
Ach genau, die Creation Engine 3. Also sie sind ja jetzt bei der Creation Engine 2, wo es auch endlich möglich ist, Fahrzeuge zu fahren. Wir haben uns ja noch lustig gemacht aus der Creation Engine 1 mit dem Mann mit dem Zugkopf, weil es halt einfach nicht möglich war, Fahrzeuge zu implementieren. Ja, Creation Engine 2 war es auch nur mit geskripteten Szenen möglich und jetzt wird es langsam Zeit, dass richtig Fahrzeuge funktionieren. So Highwayman fände ich schon mega cool, wenn das dann in Creation Engine 3 endlich funktioniert.
Das wäre schon wirklich stark. Ja, es ist ein Haufen News und so starten wir in eine hervorragende sechste Staffel NukerCast. Ich bin wirklich mega hyped und bin auch froh, wenn Gerrit das nächste Mal wieder dabei ist. Schade, dass wir jetzt zweit starten, aber ja, wie gesagt, weiter am Text, ne?
Ja. So, wollen wir langsam in die Folge starten?
Ja, wir sind schon ganz schön lange drin.
Fast NukerTalk.
Yeah, ain't that a kick in the head? Ja, wir starten Fallout New Vegas nicht nur im Podcast, nein, thematisch starten wir quasi direkt am Anfang mit diesem fantastischen Intro.
Oh ja.
Also wie geil ist bitte dieses Intro? Und man muss zu New Vegas sagen, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, in unserem Staffelfinale für Staffel 5. Es ist ein anderes Fallout und ich sag mal, Fallout 3 fühlt sich viel Fallout-artiger an, weil Fallout New Vegas ist eher wie ein postapokalyptischer Western.
Voll.
Deswegen musste ich auch sehr schmunzeln über irgendeine Clickbait-News, die ich gerade auf meiner Startseite im Browser hatte. Die dritte Staffel Fallout wird ganz neue Wege bestreiten und wechselt das Genre überraschenderweise zu Western, wo ich so denke...
Nee.
Habe ich die ganze Zeit schon starke Western-Flares gehabt.
Oh ja, allein der Google, hallo?
Die wissen, welcher Fallout-Teil am beliebtesten ist und Fallout New Vegas wurde schon sehr oft zitiert. Und ja, es überrascht mich jetzt nicht. Ich frage mich, welches Genre das vorher gewesen sein sollte, weil ich hätte die Sendung doch als Sci-Fi-Western eher eingeordnet, von der ganzen Aufmachung her. Aber gut. Wenn das jetzt Western wird, so Clickbait-Artikel finde ich sowieso immer so geil. Wenn man sich mit der Thematik ein bisschen auskennt, liest du in der Überschrift eigentlich alles, was du brauchst. Du brauchst nicht mehr anzuklicken.
Ja, das Witzige ist, wenn du dann in den Artikel gehst, dann wird die Überschrift direkt wieder debunked in den ersten zwei Sätzen.
Immer so letztens auch so was Geiles gesehen, irgendwie Mega Fallout Release 2027 bestätigt. und ich dann nur die Kommentare gelesen unter diesem Link. Und ja, es kommt eine neue Statue raus. Das war der Mega-Fallout Release 27.
Wow.
Ja, es ist halt, ja, ist pfiffig gemacht, aber nicht anklicken. Es ist Schrott. Ja, wir starten auf jeden Fall mit diesem mega geilen Intro, was wirklich einfach mal einen Querschnitt gibt zu allem, was dich ungefähr erwartet in Fallout New Vegas. Wir haben natürlich diese legendäre Szene mit dem NCR Ranger in New Vegas auf dem Strip, der mit dem Antimateriegewehr schießt. Bullet Time, man verfolgt die Kugel, was auch in Staffel 2 schon zweimal sogar zitiert wurde. Einmal von Lucy am Anfang in Novak und später dann direkt auf dem Strip wird diese Szene quasi nochmal reimagined, sag ich mal. Nee, ich will jetzt nicht zu viel verraten.
In Freeset auch nochmal eine Bullet Time?
Stimmt, war das in Freeset oder Novak? Ich weiß nicht mehr.
In Freeset, glaube, es war in Freeset, glaube ich.
Ja, ich glaube mit den Kings. Nee, ja. Alles gut. Wir wollen nicht spoilern. Ja, es wird auf jeden Fall doppelt zitiert. Wahnsinnsszene, hat mich damals auch wirklich komplett vom Hocker gehauen, als ich das Spiel das erste Mal gezockt habe. Und wir erfahren im Intro tatsächlich auch, was mit uns als Spielercharakter passiert. Denn so ein blöder Sack im karierten Sakko, über den wir auch später noch mehr erfahren, wenn wir tiefer in die Story eintauchen. Benny ist der Name. Hm. Der flankiert von Great Khans, schießen sie dir in den Kopf und schmeißen dich in ein frisch ausgeschaufeltes Grab auf dem Friedhof von Good Springs. Und genau um diese Siedlung soll es heute gehen, denn wir reden heute über Good Springs. Wir wachen auf im Haus von Doc Mitchell. Das ist der gutherzige Doktor, ehemaliger Vault 21 Bewohner in Good Springs, der peppelt dich wieder auf, nachdem dich ein Securiton namens Victor aus diesem Grab gezogen hat und dich quasi gerettet hat. Der hat diese ganze Hinrichtung beobachtet und hat dich gerettet und zu Doc Mitchell gebracht. Eigentlich ein feiner Zug von dem, oder?
Ja. Da kommt ja noch ein bisschen mehr später da zu Victor.
Wer die Sendung gesehen hat, hat Victor auch sogar getroffen, auch wenn er New Vegas nicht gespielt hat. Er hat einen kleinen Cameo in der zweiten Staffel Fallout. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Oh ja.
Richtig,
sah auch
richtig
mega
stark.
Gut aus.
Ja, und ich denke, über Victor werden wir auch an anderer Stelle in dieser Staffel nochmal mehr sprechen, ne?
Auf jeden Fall.
Einer auch ein Charakter, wo man viel, viel Trivia zu hat, ne?
Oh also, ja.
Spannender Charakter auf jeden Fall. Ja, Mr. House hat auf jeden Fall Victor quasi dazu beauftragt, dich da rauszuholen. Sehr, sehr spannende Geschichte. Hm. Und ja, man selber ist Courier 6, das erfährt man dann auch relativ schnell. Da werden wir aber wahrscheinlich in dieser Staffel irgendwann nochmal stärker drauf eingehen. Wir wollen heute wirklich hauptsächlich über Good Springs und die Powdergangers sprechen. Mitchell startet sozusagen das Charakter-Tutorial. Total pfiffig. Wir haben ja in Fallout 3 schon darüber gesprochen, wie cool eigentlich das Tutorial ist, weil wir sind in diesem Vault und wachsen da auf. Besser geht's eigentlich nicht. Ich glaube, das Fallout 3-Tutorial ist nicht zu toppen.
Das hätte New Vegas auch nicht besser machen können. Also Und nochmal durch ein Vault aufwachsen, das wäre ja langweilig gewesen.
Ja, ich könnte jedes Fallout durch ein Vault sehen, aber
ja,
New Vegas gibt einfach ganz andere Vibes, das muss man einfach so sagen. Und naja, man wacht da halt auf und weiß nicht mehr viel und dementsprechend, das ist sozusagen der Aufhänger für diese Charaktererstellung. Der fragt dann nach deinem Namen, dann sagst du, so und so. Dann zeigt er einem Spiegel und in dem Spiegel kann man sein Aussehen dann auswählen. Dann gibt es den Vitomatic, das ist ja wie so ein altertümlicher Spieleautomat / Jukebox, würde ich fast sagen.
Ja, kommt schon gut hin.
So ein mechanischer Automat, wo man seine Specials auswählt. Doc Mitchell fragt dich noch ein paar Fragen, bekommt dadurch seine Fertigkeiten. Die kann man dann aber selbst nochmal anpassen. Also es ist so ein bisschen wie der Goat-Test in Fallout 3. Man beantwortet diese Fragen, dann werden einem so dementsprechend der Antworten, werden einem dann sozusagen die Fertigkeiten zugebucht. Aber man kann die nochmal komplett neu selber anpassen.
Ja, man kann die auch überspringen und kriegt dann halt, keine Ahnung, Überleben und sowas. Und das kann man auch alles wieder abändern.
Ja, genau. Da hast du noch total gute Chancen, das alles noch zu ändern. Und was ich ein bisschen verschachtelt finde, ist, wie du nach dem Wild Wasteland gefragt wirst.
Das sind nämlich
deine
Perks.
Tatsächlich, ja, genau. Das ist mir tatsächlich nämlich auch schon mal passiert, dass ich dann nicht Wild Wasteland hatte. Das war zum Beispiel jetzt bei meinem Streaming-Durchgang auch so. Ich habe das einfach aus Versehen nicht mitgenommen und dann hast du halt diese ganzen Spielinhalte nicht. Nicht weiter schlimm, das Spiel ist toll genug, aber wenn man diese ganzen verrückten Encounter und so haben möchte.
Ist halt einfach nur witzig. Der
genau.
Wild Wasteland Perk. Ah, das wilde Ödland.
The Wild Wasteland Perk, ja. Genau, das wird da auch abgerufen. Das fand ich, war mir ein bisschen zu versteckt, muss ich sagen. Da fände ich es schöner, wenn du einfach, du startest das Spiel und wirst direkt gefragt, willst du das, ja oder nein? Das fände ich dann schöner. Halt aber so auch irgendwie so ein, ja, ist auch sehr falloutig, ne?
Ja. Also das Witzige ist, mir ist noch mal ein paar Sachen zu den Starter-Perks eingefallen. Ich habe ja auch in der Skript geschrieben, mein Special ist der Hamsterer. Das ist so, die Start-Perks sind so, du kriegst ein Perk, aber du kriegst auch was, also du kriegst was Gutes, kriegst aber auch was Schlechtes. Also im Prinzip, es gleicht sich wieder so ein bisschen aus.
War ja aber bei den Start-Perks immer schon so, ne? Also in Fallout 1 und 2 ist das ja auch so.
Ja, Fallout 3 hat die halt nicht. Da kannst du halt nur die Perks, die dir was Gutes geben. Da hast du ja irgendwie keine Downside von irgendeinem Perk. Was du bei den Starter-Perks bei New Vegas ja hast.
Genau, und das war bei Fallout 1 und 2 aber auch so. Also so Bloody Mess, den ich ja immer genommen habe, das kommt ja zum Beispiel bei bei anderen Leuten nicht so besonders gut an.
Ja, warum wohl? Also, und wie gesagt, ich mag den Hamsterer, weil da kannst du mehr tragen, aber du musst halt auch immer mindestens, keine Ahnung, 120 oder sowas dabei haben, um halt keine Nachteile zu bekommen, weil dann gehen irgendwelche Specials runter, wenn du halt zu wenig dabei hast.
Das wäre mein letztes Problem.
Ja, genau, deswegen habe ich den Pack genommen, weil ich dachte, viel tragen, das kann ich.
Ja, ja.
Da musst du am Anfang halt erstmal sammeln, dass du halt genug hast, damit du über diese Schwelle kommst, damit du diese Nachteile nicht mehr hast, aber dann kannst du halt auch noch mehr mitnehmen. Und unter denen ist dann halt auch der Wild Wasteland Perk, der halt im Prinzip dir nichts gibt, außer dass du halt jetzt verrückte Sachen sehen kannst.
Ja, genau. Ja, wer mich nicht beim Stream gesehen hat, ich bin so ein bisschen wie Thaddeus in der Serie, wo er diesen riesen Seesack trägt.
Das nicht alle irgendwie in Fallout?
Ja, Phil ja nach eigenen Angaben nicht. Der hat sich ja immer beschwert, dass ich da meinen halben Hausrat mit mir rumschlepp. Aber ich find's halt auch in dem Stream schwierig, mich da erstmal 10 Minuten an eine Kiste zu stellen und Sachen zu sortieren und das mehrfach pro Session. Das ist halt irgendwie, finde ich, das für Zuschauer scheiße.
Ja, deswegen, also Keks kennst du ja auch mittlerweile, die macht das dann off-stream. Aber manchmal auch in-stream fängt sie an zu sortieren. Die hat ein ganzes Haus mit verschiedenen Kisten, wo sie dann die Sachen einsortiert. Ich denke mir so, ich war in Fallout 4.
Als würde man da jemals wieder rangehen.
Ja, aber ich war immer so, Schrott lagern und fertig.
Ja, ich verklopp einfach alles. Das wird das eine Ding sein. Geht. Ja, ich weiß nicht, da bin ich zu pragmatisch. Ich habe generell, ich habe auch keine Lust, auf irgendwelchen Häusern irgendwas zu lagern. Ich vergesse auch immer, wo ich meine Sachen dann habe und so. Nee, lass mal.
Wo ich sagen muss, in New Vegas und Fallout 3 habe ich die Sachen schon sortiert, aber da war es halt auch ein bisschen.
Durch die DLCs, weil man da immer nichts mitnehmen konnte, habe ich immer so meine Orte gehabt, wo dann zwangsläufig irgendwas liegen geblieben ist und wo ich dann tatsächlich beim Sion Canyon auch nochmal hingegangen bin, weil ich da dann die ganzen Goldbarren aus Sierra Madre in der Kiste hatte. Und wenn ich dann doch mal Geld brauchte, bin ich dann da mal hingegangen. Aber ja. Ist, wie es ist. Naja, man bekommt dann auf jeden Fall von Doc Mitchell, weil man denkt sich auch am Anfang so, ey, ich bin ja gar nicht aus dem Vault, was ist eigentlich mit dem Pip-Boy? Dann bekommt man aber den Pip-Boy von Doc Mitchell, den er sozusagen freigeschaltet hat, und seinen Vault 21 Anzug. Wenn man eine Frau spielt, bekommt man den Anzug der Frau von Doc Mitchell, denn die sind beide ursprünglich aus Vault 21. Mhm. Auch ganz spannend, dass die eigentlich die Welt sehen wollten, als sie aus dem Vault entlassen wurden. Aber dadurch, dass sie immer unter der Oberfläche gelebt haben, hat seine Frau so eine Autoimmunkrankheit entwickelt. Oh. Und deswegen haben sie sich in Good Springs niedergelassen. Finde ich einen ganz tragischen, nice Nebenfact, den wir da bekommen. Weil das sind ja so Sachen, die ja eigentlich total logisch sind, wenn du über Generationen unter Tage wohnst, dass dein Körper und dein Immunsystem sich natürlich ganz anders entwickeln, ne?
Dass sie sich also gar nicht anpassen können an dem, was jetzt da draußen los ist.
Ich denke mal schon, klar, wenn du nie Sonnenlicht abbekommst und so, du musst mit der Nahrung irgendwelche Präparate und sowas bekommen.
Ja, oder halt die,
auf jeden
die
Fall,
Strahlung.
Die auch dein Immunsystem dementsprechend auch irgendwie stabil halten. Aber trotzdem, ich sag mal, nach einem Atomkrieg ist eine Oberfläche ja nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Was wurde durch diesen Krieg an Bakterien und Viren vernichtet? Was gab's Neues dazu? Ne? Ich meine, Fallout ist in vielerlei Hinsicht sehr unrealistisch, was solche Sachen angeht, aber ich finde irgendwie,
ja.
Ich sag mal, dass sie so einen Fact irgendwie aufgegriffen haben, finde ich schon spannend, weil das ist man von Fallout jetzt nicht unbedingt gewohnt, dass sie auf solche Sachen so eingehen. Also das finde ich schon sehr tragisch, noch seine Frau dann verstorben ist und er dann in Good Springs geblieben ist. Das ist schon irgendwie eine schöne Geschichte irgendwie in all der Tragik. Ne?
Es gibt ihm auch so viel Tiefe, finde ich.
Ja, und das erklärt auch so ein bisschen, warum er so ein guter Typ ist. Ne? Ich finde auch, man kann ja auch den Weg wählen, dass man Doc Mitchell um die Ecke bringt, aber das sind so Sachen, so Entscheidungen.
Es gibt so manche Sachen, die tun so weh.
Oh, das finde ich schlimmer, als Megaton in die Luft zu sprengen.
Ich weiß auch noch nicht, ob ich es kann. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal so ein Evil durch Walkthrough zu machen bei New Vegas, weil ich habe ja einen guten gemacht gehabt jetzt. Und jetzt beim Bösen zu machen, und ich weiß nicht, es hängt ja schon an, dass du alle Leute in Good Springs töten musst. Das ist so...
Das ist wirklich mies. Das ist wirklich mies. Genau. Man verlässt das Haus und da bekommt man, das ist sehr, sehr weird, wenn man die ganzen DLCs schon installiert hat, dann kriegt man so ganz viele komische Sachen, die durch die DLCs dazugekommen sind, die auch erstmal nicht so viel Sinn ergeben.
Die Vault 13 Kantine.
Ja, genau, den Vault 13 Flachmann und sowas. Das sind so Sachen, die sich mir nicht wirklich erschließen. Aber gut. Bevor man seine Hütte das erste Mal verlässt, kann man da drinnen fast alles klauen, ohne dass das negatives Karma gibt. Also die ganzen Gegenstände sind nicht Doc Mitchell als Besitz zugerechnet. Man hat das ja immer, dass sie dann so rot unterlegt sind, dass man schlechtes Karma bekommt. Man kann da wirklich viel looten, was besonders für einen Anfang relativ nice ist. Ne? Also es gibt da zum Beispiel eine Laserpistole mit etlicher Munition in einer Kiste. Da ist eine kaputte Maschinenpistole, die man reparieren kann mit Repair 25 oder mehr. Und, ne? Medis und
Medis ohne Ende.
Du an einer, ja. Man kann an einer so einer Station, wenn man 25 Science oder mehr hat, kann man Shems oder Stimpaks bauen. Also da gibt es schon einiges zu machen. Super nice, was man im Haus so alles finden kann. Das sollte man auf jeden Fall am Anfang auch machen. Besonders wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, ist das am Anfang auf jeden Fall eine gute Stütze. Ne? Mhm. Das Quest, was man dann dadurch triggert, dass man das Spiel gestartet ist, ist halt, wie am Anfang gesagt, Ain't That a Kick in the Head, und das ist auch der Name eines beliebten Liedes von Dean Martin. Und das läuft auch tatsächlich in New Vegas in Radiostationen und ist natürlich ja ein Fingerzeig darauf, dass Benny dir in den Kopf geschossen hat. Und das ist schon ein starker Tritt in den Kopf.
Ja, ich finde den deutschen Titel so bescheuert. Der deutsche Titel von dem Ding selber, Gehirnerschütterung für Anfänger. Wer hat denn das übersetzt, bitte?
Ja.
Ich glaube, sie wollten ein bisschen witzig machen, aber irgendwie.
Ja, aber das ist halt auch nicht so dumm, weil du die Metaebene zu dem Song killst dadurch, ne?
Ja, voll.
Ja,
voll.
Aber ja, ich habe das Spiel noch nie auf Deutsch gespielt. Das ist doch nichts, was ich noch auf meiner Liste habe, muss ich gestehen.
Ja, aber apropos deutsches Spiel, ich habe mir auch überlegt, ey. Die haben ja jetzt hier, kurzer Schwank zu Amazon, Amazon hat es jetzt wirklich gebracht, die erste KI-Synchro rauszubringen. Und es ist absoluter Rotz. Also, diese Synchro, die ist so schlecht. Es gibt auch schlechte Synchronsprecher in Deutschland. Und ich muss immer daran denken, das klingt so, als würde die im Prinzip die, in Anführungszeichen, Lieblingssynchronsprecherin meines Partners das alles einsprechen als eine Person. Ohne Emotion, ohne gar nichts. Es ist so schlimm. Und dann ist noch nicht mal die Übersetzung richtig. Also so manche Sätze sind halt grammatikalisch absolut falsch. Und es ist so schlimm. Aber zum Glück, man muss sagen, die Community ist strong. Die haben da so lange rumgemacht, dass das runtergenommen wurde. Aber da habe ich auch gedacht, wenn in Zukunft alle Synchros so sind, dann gebe ich mir den O-Ton. Bin ich ehrlich. So will ich mir das nicht antun.
Das ist quasi dann auch, womit die Synchro-Kultur gekillt wird, ne?
Aber voll. Also,
Schade für die Leute, die diesen Job ausüben, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Scheiß-Move. Andererseits habe ich immer die Hoffnung, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen besseres Englisch können.
Ich sag meinen Eltern auch immer, guckt euch mehr Sachen auf Englisch an, dann lernt ihr es mal wenigstens. Aber für die ist das immer noch so, das ist so anstrengend.
Das geht schnell vorbei.
Irgendwann wird's besser, irgendwann wird's besser.
Englisch hat man ja im Unterbewusstsein so drin, aber egal.
Ja.
Wir wollen zurück in den Sattel.
Genau, gehen wir in den Sattel. Also, wenn wir jetzt hier Charaktererstellung durch haben, ist das nächste, was jetzt kommt, im Prinzip das Tutorial. So, um einfach mal so die Grundsachen zu bekommen. Und ich finde, das macht New Vegas auch sehr schön. Doc Mitchell schickt dich dann zu Sunny Smiles. auch ein geiler Name, auch ein super Charakter. Und ich finde es schade, sie hat so ein Companion-Vibe, aber sie. Und es war scheinbar auch geplant, dass sie einer wird, aber sie wurde leider nie ein Companion. Was ich ein bisschen schade finde. Gut, sie ist auch ein bisschen flach als Charakter, weil sie wirklich nur im Prinzip dich an die Hand nimmt und dich einmal durch das Tutorial zieht, wo du halt alles mal kurz beigebracht bekommst von Schießen, das Kochsystem, was ich in Fallout 3 sehr vermisst habe, weil ich fand das in New Vegas so geil, das Kochen und das Bauen. Das haben die so gut gemacht. Das ist manchmal ein bisschen buggy, aber ist halt Fallout-Spiel.
Ja, das Kochen tatsächlich habe ich nie genutzt bei nicht? Fallout New Vegas. Aber ich finde so dieses Munition wiederherstellen, Recycling-System und sowas, das fand ich sehr gut. Das ist ja auch schon sehr sinnvoll. Sehr nett.
Ja, und dass du halt auch so Reparaturkits machen kannst, um deine Waffen wieder reparieren zu können. Mhm. Das war schon nicht schlecht. Also das fand ich schon sehr gut. Das bringt sie dir halt alles bei mit so kleinen Quests. So hier Dosen von Dosen runterschießen oder ein paar Geckos töten und aus der Haut dann irgendwas machen. Halt und kochen und sowas. Medizin herstellen kann man ja auch übers Kochen machen. Das ist schon alles gut. Und es gibt eine Quest, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die war. Da musst du einer Frau helfen und du kriegst dann, das ist das erste Mal, wo du dann auch hier einen guten Ruf bekommst in Good Springs. Um dir halt auch dieses System mit dem Ruf näher zu bringen. Dass du halt einen gewissen Ruf bei gewissen Fraktionen hast und gewissen
Generell
Orten.
Generell hast du ja in Good Spring auch, sag ich mal, gibt es für jede Fertigkeit, also gibt es quasi eine Dialogoption, wo es abgefragt wird, ne? Mhm. Also du hast für jeden Skill, Medizin, Sprengstoff, bla bla bla, irgendeine Dialogoption, wo du dadurch weiterkommst, dass du da Punkte verteilt hast. Einfach um einem näher zu bringen, was bringt das eigentlich, wenn ich das und das mache?
Ja, es ist, also ich finde, das Tutorial ist wirklich gut gemacht und es ist halt auch so ein bisschen versteckt. Also im Prinzip, du weißt, dass es ein Tutorial ist, aber es fühlt sich halt nicht so Tutorial an manchen Stellen.
Ja, genau.
Also es fühlt
Man
sich schon
Dosen
wie eine
schießen,
richtige
Geckos
Quest
schießen,
an.
Kochen, richtig viel labern, dies und das. Also ich finde, bei vielen Spielen sind Tutorials halt nervig, besonders wenn du das zweite Mal spielst oder das dritte Mal, denkst du so, oh fuck,
und dann kannst du sie nicht überspringen.
Tutorial wieder machen, du kannst nicht überspringen, genau. Aber ich finde, bei Fallout ist das irgendwie immer so ein cozy Gefühl, ne? Man ist wieder da und hat einen neuen Durchgang und freut sich auch ein bisschen auf das Tutorial, so finde ich.
Ja.
Alles wirkt so, ja, wie so ein Wohnzimmer, ne? Man kennt's, aber man macht's immer wieder gerne. Also eigentlich ganz schön.
Ja. Und was man natürlich auch sagen muss, bevor man zu Sunny Smiles kommt, sie ist ja in dem Saloon. Trifft man nochmal auf Victor, der einem ja dann erzählt, ja, dass er einen gerettet hat und so. Genau. Und so richtig wird man nicht schlau, warum er jetzt da war am Anfang. Aber natürlich, das wird später alles noch Sinn ergeben. Ich finde das auch schön, dass du halt so auch so Story-Hooks bekommst, wo du halt schon dich denkst, okay, was ist hier jetzt? So fragentechnisch. Du musst ja auch erstmal rausfinden, wer hat dir da in den Kopf geschossen? Was ist da, was geht da jetzt ab und so? Das ist schon irgendwie sehr cool. Genau. Und Victor erzählt dir halt nur, dass er dich halt aus Guts vom Friedhof halt geholt hat. Mehr kriegst du aus ihm erstmal nicht raus. Genau, dann gehen wir in den Prospector Saloon, da ist auch noch Easy Pete vorne, mit dem kann man quatschen und ein paar Fragen stellen. Wer dieser komische Kerl im karierten Anzug ist, erzählt er dann einem, dass der halt wahrscheinlich sehr gefährlicher ist. Also vielleicht auch der im Kopf geschossen hat, sieht man ja im Intro, aber
Ja.
Genau. Aber als der Spieler an sich weiß es eventuell ja nicht, weil er ja nicht durch den Kopfschuss halt ein bisschen was vergessen hat. Genau, dann trifft man Sunny und dann geht man in die Quest. Man kann auch eine Unmarked-Quest mit ihr machen, wo sie einem ein paar Haarklammern gibt und ein Versteck verrät, wo man dann halt picken kann.
Im alten Schulgebäude ist dieser Tresor.
Da sind auch welche
von diesen Gottesanbeterinnen, diese Mantis
Nymph. Genau.
Ja, und das ist am Anfang auch, finde ich, echt, man geht da rein und da ist er echt überrascht, weil das recht viele sind, ne? Und das sind auch so Nester. Und wenn du die dann zerstörst, kommt da noch mehr raus. Also ja, fand ich auch am Anfang so, hoch, was ist denn jetzt los? So, ne? Bis eben war doch noch alles gut. Fand ich auch so engem Raum und auf einmal sind die überall. Also das war schon knackig.
Das war richtig knackig.
Du hast ja auch von dem Prospector Saloon geredet und der basiert ja auf dem Original Pioneer Saloon, wo auch jedes Jahr das Wasteland Jamboree stattfindet.
Ja.
Dieses große Fallout-Treffen in Nevada, was wirklich mega ist. Und ich war ja zweimal in Las Vegas und habe bei beiden Malen meine Partnerin nicht davon überzeugen können, dass wir daher nach Good Springs fahren. Was mich auch bis heute ärgert, da hätte ich hartnäckiger sein sollen. Also mit irgendwann, mir in Downtown Las Vegas war, glaube ich, sowieso für meine Partnerin, für beide war das, glaube ich, damals jeweils auch anstrengend, weil ich zu jeder Ecke meinte, guck mal, auf dem Maskottchen von dem Casino basiert Victor. Wer ist Victor? Ach, egal. So, und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Und ich glaube, der Pioneer Saloon hätte dem Ganzen dann noch die Krönung gegeben.
Ja,
aber irgendwann will ich da auf jeden Fall mal hin zum Wasteland Jamboree. Das ist auf jeden Fall mega geil. Und ich glaube, dieser Pioneer Saloon ist halt richtig cool. Ich folge den auch auf Instagram und da ist halt auch sau viel Live-Musik. Die machen halt, klar ist Fallout für uns dann natürlich der crazy Shit und dieser Pioneer Saloon sieht halt einfach aus wie der Prospector Saloon 1:1. Richtig crazy. Und auch dieses, ich glaube, das ist ein Postgebäude daneben. Das ist halt 1:1, haben sie das übernommen und basiert halt auch auf Good Springs. In dem Spiel ist es halt auch die Stadt, die gemeint ist. Aber ja, dieser Pioneer Saloon, das sieht aus wie ein, ja, es ist halt echt ein historisches Gebäude quasi, aber die sind von ihrem ganzen Programm, was die da bieten, super modern, ne, da ist halt immer was los und das ist echt nice, ne, immer viel mit so Hüpfburgen für Kinder und da drin ist auch immer die Hölle los und ich glaube beim letzten Wasteland Jamboree war dann auch wirklich der Cast aus der Fallout-Serie da und sowas.
Ja, aber auch ganz überraschend.
Ganz überraschend, haben da selber dann Drinks gemischt und sowas. Also total cool. Also richtig, richtig stark. Ich klicke mich da gerade durch die Homepage vom Pioneer Saloon. Das ist Pioneer Saloon NV, alles ein Wort.com. Und da ist auch, da posiert der Inhaber von dem, der ist selber Musiker, glaube ich. Der trägt auch immer so einen Cowboyhut und so. Der posiert da mit einer Enklave Power Armor und so. Also schon ziemlich geil.
Mega.
Ja, und 1913 ist dieser Pioneer Saloon gegründet worden da. Also wahnsinnig cool für amerikanische Verhältnisse, ja uralt. Also sag mir mal eine Kneipe in Deutschland, die es über 100 Jahre gibt. Das ist schon geil, muss ich sagen. Also auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste noch. Ich habe nicht mehr viel auf meiner To-Do-Liste, so was ich unbedingt noch mal machen will in meinem Leben. Ich habe schon viel gesehen und eigentlich alles gemacht, was ich so machen wollte. Aber ja, Good Springs steht auf jeden Fall auf der Liste.
Auf jeden Fall. Good Springs und Boston bei mir. Boston muss ich auch irgendwann mal machen.
Ja, ich war halt wirklich schon zweimal in Las Vegas. Ne? Es ärgert mich so, dass ich da nicht hingefahren bin. Ich bin ja mal an Prim vorbeigefahren quasi. Konnte das
auch
sehen,
cool.
Was ziemlich cool war. Aber auch, dass ich da nicht angehalten bin und so. Ne? Das so im Nachgang ärgert mich das ein bisschen.
Ja, aber irgendwann holt man das nochmal nach. Wenn vielleicht nicht die Orange an der Macht ist, aber ja.
Hoffentlich als Podcast-Team.
Das wäre natürlich optimal.
Das wär krank. Das wäre schon ein krasses Jahresevent. Also da würde ich schon... Mir so, da wird mir so einiges abgehen, muss ich sagen. Das fände ich richtig cool.
Oh ja. So, weiter zur Folge?
Klar.
Genau, und dann, wenn wir das alles hinter uns haben, schickt Sunny einen dann zurück in den Saloon zu Trudy. Und Trudy gibt dann einen Tipps, wo, in welche Richtung halt der Mann im karierten Sakko gegangen ist. Sie schickt einen dann über den Highway 93 Richtung Brim. Also als nächstes Stadt ist dann Brim. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Das ist dann, they went that way. Also die sind da lang. auf ja. Deutsch ist die Quest dann. Aber
ich glaube, wenn man sich mit den Bewohnern von Good Springs unterhält, erfährt man auch schon ein bisschen was darüber, warum man nicht den direkten Weg nach New Vegas gehen soll, ne?
Ja, genau. Also sie schickt, wie schon gesagt, einen über Highway 93 und Richtung Rim, was ja südlich ist. Und eigentlich ist der Strip ja nördlich von Good Springs.
Man kann ja vom Friedhof, da kann man auch hinlaufen und auch Gräber ausheben, dies, das. Mhm. Kann man ja das Yangtze Memorial sehen. Also Yangtze ist ja so eine Region in China, wo ja auch die amerikanischen Kräfte im Fallout-Universum diese großen Schlachten geführt haben gegen China, wo auch Power Armor zum Einsatz gekommen ist und. Und da gibt es ein Yangtze Memorial für verstorbene Soldaten. Und wenn man zu diesem Memorial geht, kann man auch New Vegas schon sehen.
Ja.
Also es ist krass, luftlinienmäßig eigentlich gar nicht so weit weg, aber um da hinzukommen, muss man durch, wie heißt das nochmal?
Junction, wie heißt das? Quarry Junction,
genau. Und das ist so ein Deathclaw-Gebiet. Und dass das da so abgeht, da sind die Powdergängers maßgeblich für verantwortlich. Und dass man diesen direkten Weg nicht laufen kann. Aber ja.
Aber man wird auch noch vorher gewarnt. Man kommt in so ein Minendorf vorher und die sagen ja, alle genau. Noch mal, Junge, geh da nicht weiter. Da willst du nicht lang.
Ja, dieses Minendorf ist geil. Die haben doch eine dressierte Mole Rat da auch.
Ja, so, ich finde die so süß.
Lustig.
Ja.
Genau. Aber kommen wir zum nächsten Quest. Ghost Town Gunfight. Und man erwischt einen sogenannten Joe Cobb dabei, wie er Trudy, das ist, glaube ich, die Barfrau im Prospector Saloon.
Genau, die dem Salon gehört oder die hinter dem Tresen steht.
Der belästigt die halt oder beschimpft die und so. Und ich habe das beim letzten Durchgang direkt gelöst und habe ihn direkt abgeknallt.
Stimmt, das ist so on stream, ne?
Ja, genau, on stream. Und das kannst du auch machen, du musst nur halt schnell sein, ne? Weil der geht relativ schnell raus und wenn du ihn beschießt, glaube ich, läuft er auch raus. Du musst relativ fix sein und ihn wirklich abknallen. Und dann hast du das nämlich sofort gelöst und dann wird er in einem späteren Quest, was ziemlich dicht darauf folgt, auch nicht, da kommen dann andere und er fehlt aber bei dieser Meute. Das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Und da hat man auf jeden Fall Trouble und kriegt das erste Mal mit, dass dieser Powdergänger sozusagen da jemanden belästigt. Dann macht man sich da so ein bisschen schlau und dann wird einem über Ringo erzählt. Der versteckt sich in der verlassenen Tankstelle von Good Springs. Und der wird halt von den Powdergängern gesucht, die da diese Stadt auch terrorisieren. Und dann kann man sich mit Ringo unterhalten und der sagt halt, ey, die kommen hierher, die suchen mich. Wäre geil, wenn wir Unterstützung in der Stadt bekommen. Und dann kann man sich halt durch die ganze Stadt fragen, bei verschiedenen Stellen Unterstützung. Sunny Smiles zum Beispiel geht mit ihrer Kampfkraft, steht sie hier zur Seite. Man kann hier diesen einen Typen nach seinem Dynamit fragen und so. Und wenn man dann glaubt, man hat genug Kräfte gesammelt, man kann das auch schaffen, ohne dass man Kräfte gesammelt hat, aber wenn man meint, man muss sich da Hilfe holen, was natürlich auch so ein bisschen Tutorial-mäßig wieder diese Dialog-Komponente stützt, dann kehrt man zu Ringo zurück und sagt so, kann losgehen. Und dann triggert man die Ankunft der Pulverbanditen. Heißen die in Deutschland wirklich Pulverbanditen?
Ja.
Ei. Die Powdergängers. Und dann geht dieser Kampf los. Die kommen da halt so, ja, Mexican Standoff-mäßig in die Stadt und sagen halt so, wir räumen jetzt hier auf. Und dann muss man sich halt in dem Moment auch entscheiden, okay, die stehen da mit gezückten Waffen, verteidige ich jetzt Good Springs oder gehe ich auf die Seiten der Powdergängers und ja, radiere Good Springs aus. Muss man sich entscheiden. Genau. Joe Cobb kann einen, wie gesagt, auch anheuern, um Ringo zu töten. Und das kann man natürlich annehmen. Ich find's in dem Moment, keine Ahnung, also rein aus logischer Sicht, ich meine, dieser Dr. Mitchell hat dich quasi völlig selbstlos aufgepäppelt. Die sind alle relativ nett zu dir. Warum zur Hölle sollte ich mich auf Seite der Powdergänger schlagen? Also wirklich.
Ja, das ist schon so moralisch schon eine sehr einfache Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch unlogisch, ne? Die retten dich quasi. Warum soll ich denn jetzt damit anfangen, diese Siedlung abzuschlachten? So. Vor allen Dingen, man ist ja auch, ich meine, man kann sich an nichts mehr erinnern. So. Aber ich sag mal, man hat ja schon im Unterbewusstsein, was für eine schreckliche Welt das eigentlich ist. Und wenn dann einfach so eine ganze Siedlung nett zu dir ist, warum soll ich die denn abschlachten, um irgendeinem so unsympathischen Powdergänger zu helfen? Ja.
Ja, nee.
Der Joe will dann halt auch, dass du den Doktor ausraubst und all sowas, ne? Also, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie, ja, ist unmoralisch, aber wenn man einen bösen Durchgang machen will, auf jeden Fall the way to go. Ja, hat dann einige Optionen, wie gesagt, im Zuge dieses Quests kann man die gesamte Siedlung auslöschen, ne? Und ja, aber ich glaube, jeder normale Mensch beim ersten Durchgang entscheidet sich dafür, Good Springs zu verteidigen. Ja.
Ja.
Aber ich glaube, der große Benefit, also die Powdergängers sind halt bei niemandem wirklich beliebt. Nee. Die sind halt, ich weiß nicht, soll ich einen kleinen Abriss über die Powdergängers geben?
Gib einen kleinen Abriss über die Powdergängers.
Das ist im Prinzip dein erster Antagonist in diesem Spiel, weil die sind ja eine direkte Gefahr. Klar erfährst du von dem Typen im Sakko, den du schon im Intro gesehen hast, der dir in den Kopf geschossen hat, das ist natürlich deine Nemesis, ganz westernartig. Aber der ist ja, sag ich mal, eine ferne Gefahr. Du bist auf seinen Spuren, der weiß ja nicht mal, dass du lebst. Aber die Powdergängers sind die erste direkte Bedrohung. Und so ein bisschen zu der Story von denen. Es gibt da von der NCR, von der New California Republic, haben wir auch schon eine Folge im Zuge von Fallout 2 drüber gemacht. Die haben da eine Gefängnisanstalt, wo Leute inhaftiert sind. So, die NCR ist gut etabliert. Die haben ja auch den Krieg um den Hoover-Damm haben sie damals gewonnen. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein, in einer anderen Folge. Und die NCR ist im Prinzip in dieser ganzen New Vegas-Region und auch in New California super etabliert. Die Serie zeichnet jetzt ein etwas anderes Bild mit der Zerstörung von Shady Sands und so, was ja zeitlich auch alles gar nicht mal so gut hinhaut, wie das in der Serie beschrieben ist. Und darüber wird kein Wort in New Vegas verloren. Das ist ein bisschen seltsam. Kleines, kleines Loch in dem ganzen Plot, aber was soll's. Die NCR ist auf jeden Fall gut etabliert, hat da Fuß gefasst. Und wir kommen zu einem Zeitpunkt in das Spiel New Vegas, wo halt an diesem Fundament gerüttelt wird, aber so richtig. Denn die Legion, der große Gegenspieler, den wir auch in einer anderen Folge noch besser beleuchten werden, kommt zu alter Stärke zurück und von vielen anderen Faktoren wird auch an diesem Fundament gesägt. Und so benötigt die NCR immer mehr Kräfte, um sie auf Patrouillen zu schicken, Wachposten zu errichten, Außenposten zu errichten. Man merkt halt, okay, der Frieden ist nicht mehr so sicher. Wir müssen hier an vielen Stellen einfach Mannstärke wieder aufstocken. Und so werden auch aus diesem Gefängnis viele Wachposten und Soldaten abgezogen, um an anderer Stelle zu unterstützen. Und ja, das Sicherheitsmodell dort wird halt immer löchriger. Und das nutzen die Insassen, die sogenannte Shane Gangs sind. Ich weiß nicht, viele Leute kennen vielleicht das Lied von Sam Cooke. Das ist so ein krasser Smash-Hit von 1960. Working for the Shane Gang geht es darin immer. Und eine Shane Gang ist sozusagen, das war in den 1910er, 1920ern eine besondere Form der Bestrafung in US-Gefängnissen. Denn dort wurden sozusagen, man kennt das aus Filmen wie hier Oh Brother, Where Are Thou, wo die Häftlinge mit so Fußketten, mit langen Fußketten aneinander gekettet waren, damit sie nicht weglaufen oder ihnen das zumindest sehr viel schwerer fällt. Und das wird auch in diesem Lied so ein bisschen rezitiert, dass das immer dieses Klirren der Ketten bei diesem monotonen Arbeiten gibt so einen Rhythmus. Und die sind halt dafür da, vor allen Dingen so Straßenbau und solche Schienenbau, Straßenbau, Müllbeseitigung so routinemäßig auszuführen. Und so hat die NCR diese Shane-Gangers auch eingesetzt, indem die halt die Handelsroute zwischen dem Boneyard, also ehemals Los Angeles und New Vegas, instand gehalten haben. Dafür waren diese Gefängnisinsassen da und daher Shane Gangs. Und um da die Brücke zu schlagen, der Gründer der Powdergängers heißt Samuel Cooke, also wie Sam Cooke, der Mensch, der dieses Lied gemacht hat, Shane Gang, heißt auch der Gründer der Powdergängers, denn die sind entstanden nach einem Gefängnisaufstand in dieser NCR Correction Facility und haben sich dann die Powdergängers genannt, weil die an eine große Menge Dynamit gekommen sind und deswegen sind das halt so Sprengstoffnarren. Und dementsprechend haben die sich so genannt. Aber witzig, diese Überleitung zu dem Lied von Sam Cooke mit dem Namen des Gründers der Powdergänger Samuel Cooke, welches auch im New Vegas Radio läuft. Finde ich sehr, sehr schön. Und die sind halt da ausgebrochen. Diese Facility, also dieses Gefängnis, ist nicht weit entfernt von Good Springs. Und setzen da diese ganze Region in Brand, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die zerrütten da ehemals wirklich, wirklich entspannte Handelsrouten. Good Springs ist eine Stadt, zwar quasi unter NCA-Flagge, aber die waren immer relativ unabhängig, weil ja, die waren im Prinzip so eine alte Minenstadt, die so als Handelsposten für Karawanen gedient hat. Super. Und hatten nichts auszustehen. Eigentlich entspanntes Leben, bester Ort im Wasteland im Prinzip. Aber seit die Powdergängers da sind, gibt es halt immer Überfälle auf Karawanen, Überfälle auf Good Springs. Das sind halt auch alles Arschlöcher, so wie wir diese Leute da auch kennenlernen. Die behandeln halt niemanden wirklich gut, sind halt ein Dorn im Auge. Die haben auch in Quarry Junction die Deathclaws wild gemacht. Und seitdem gibt es wieder mehr Deathclaw-Überfälle. Diese Route direkt nach New Vegas ist halt extrem gestört. Das funktioniert alles nicht mehr gut. Und deswegen, die haben auch in Prim haben die ja auch so Randale gemacht. Und ja, die sind für die ganze Region halt ein riesen Ärgernis. Und da gehen dann auch spätere Quests drüber, dass man in diese in dieses NCA-Gefängnis kommen muss und sowas, um da dann, sag ich mal, das Übel bei der Wurzel zu packen. Das ist so der erste große Gegner. Ich würde ihn sogar als so Tutorial-Gegner bezeichnen.
Ja, voll.
Die Quests, die damit dranhängen, sind halt im Prinzip ein erweitertes Tutorial, die Auslöschung der Powdergängers und ja, das ist auch im Prinzip der einzig positive Outcome, wenn du dich mit den Powdergängern verbrüderst, dass du einfacher in dieses Gefängnis kommst, weil das ist sonst schon, sag ich mal, nachdem du in Prim warst und dann dahin gehst, für den Anfang schon eine relativ knackige Aufgabe, sich da komplett durchzuballern, ne?
Oh ja, oh, das war schwer. Daran kann ich mich noch erinnern.
Viele, viele Gegner.
Oh ja, und alles auf einem Haufen. Das ist
ja, heißer Tipp, die eigenen Sprengsätze gegen die Powdergängers einsetzen. Das hilft doch recht gut.
Auf jeden Fall.
War ich, glaube ich, auch on stream gemacht. Das war ein ganz schönes Gemetzel da.
Mhm.
Das war cool, auf jeden Fall. Und dann dieser Questgeber von der NCA kam ja einfach nicht. Das war das Geile. Ich habe das ja im Prinzip umsonst gemacht.
Ja, oh, aber du hattest eh irgendwie Probleme mit den NPCs in den Questgeber-NPCs in New Vegas.
Ja, von allen Dingen am Anfang, ne? Also da war echt oft, dass da irgendwelche Leute nicht gespawnt sind und sowas. Das war schon irgendwie irre.
Aber krass, das hatte ich jetzt, also im Prinzip meine Spiele waren, bis auf den einen Bug beim zweiten Durchlauf von meinem Fallout 4, hatte ich nie Probleme.
Ja.
Bis auf jetzt 76. Das bringt mich an meine Grenzen.
Ja,
aber
also da bin ich
es
auch gerade
halt
richtig
76.
Genervt. Da bin ich auch gerade extremst genervt von.
Ja gut. Aber was ich noch zu den Powdergängern sagen kann, ich finde, da ist halt dieses Nutzen von Dynamit und dass halt Dynamit im Spiel halt auch, dass du das halt finden kannst und nutzen kannst. Es gibt halt so viel dieser Western-Dynamik, also diesen Western-Style. Das ist so krass.
Es unterschiedliche Arten von Dynamit gibt, mit langer Lunte, mit kurzer Lunte und so.
Es gibt halt so viel, das fühlt sich so Western an. Weil für mich gehört Dynamit auch irgendwie immer zu Western dazu. Das ist so.
Klar.
Das ist voll. Fehlt nur noch die Eisenbahn.
Ja.
Genau, aber jetzt.
Tale of Two Wastelands, kann ich da nur sagen.
So, wir haben jetzt fast alle Quests durch. Es gibt noch ein paar kleine, wie schon gesagt, auch Tutorial-Quests noch nebenbei. Zum Beispiel Ringo kann dir auch das Karawanenspiel beibringen. Am Ende hat es mir unser Phil beigebracht, weil ich habe es nicht verstanden. Also New Vegas erklärt dir das nicht wirklich gut. Ich verstehe auch nicht, was immer noch nicht, wann man gewonnen hat. Wenn das Spiel jetzt sagt, so, du hast jetzt gewonnen, das ist auch irgendwie so ein bisschen undurchsichtig. Ich hab mich schon so ein bisschen gefreut, weil ich dachte, ja geil, Kartenspiel, ich musste so ein bisschen an Quent denken, also von Witcher, das Kartenspiel, das ist auch, das habe ich so geliebt. Aber hier war es so, ich hab das so liegen lassen, weil ich habe es nicht verstanden. Muss ich jetzt nochmal, nachdem ich ein kleines Tutorial und Film bekommen habe, muss ich das auch unbedingt nochmal probieren.
Ja, mir muss er das unbedingt auch nochmal geben, das war mir zu spontan.
Ja,
ich habe das auch bis heute nicht hundertprozentig verstanden.
Wir müssen das mal gucken wir mal auf der Polaris. Wenn wir ein Kartenspiel dabei haben, soll Phil uns das nochmal zeigen.
Geil.
So live. Genau, man kann noch Trudys Radio reparieren. Da ist sie dann ganz glücklich drüber. Man kann.
Es gibt auch relativ viel XP. Also, das ist so für den Anfang fest, so ein No-Brainer. Repair auf 25, glaube ich, braucht man das. Und sonst findet man, glaube ich, auch noch hier so ein Heftchen, wo man das kurzerhand steigern kann. Und dann ist das ein ganz guter XP-Geber am Anfang. Und Repair zu haben, ist nie verkehrt.
Es ist nie verkehrt, ja. Genau, man kann auch ein paar Gräber exhumieren. Was ich da auch immer sagen muss, eine Schaufel dabei zu haben, ist ganz cool, weil man findet immer mal ein paar Gräber, die man ausgraben kann. Und man ärgert sich dann immer, wenn man gerade keine Schaufel dabei hat. Deswegen, ja, eine Schaufel wiegt ein bisschen was, aber wenn man den Perk Hamsterer hat, dann nimmt man auch die Schaufel mal mit und immer was zum Ausgraben. Wie schon gesagt, alles so ein bisschen diesen Tutorial-Charakter, mit denen auch die ganzen Quests haben, wie schon gesagt, so ein bisschen Tutorial-Charakter an sich alle in Good Springs. Dann gibt es noch die Quest, wir müssen aufhören, uns zu treffen. Das ist eine Quest, die mit Victor zusammenhängt, nämlich den trifft man an verschiedenen Orten und Good Springs ist der erste von den Orten, wo man ihn trifft. Und ja, man trifft ihn noch ein bisschen häufiger.
Howdy, Partner.
Howdy, Partner. Wie bist du jetzt schon wieder hierher gekommen? Genau, und hab ja schon gesagt, Fazit zu dem Ganzen, es ist sehr, also Good Springs ist ein großes Tutorial, aber es zeigt dir im Prinzip alles, was du wissen musst. Und ich finde, es ist so ein bisschen auch so Foreshadowing, was einem noch kommt mit den Fraktionen, die sich bekriegen. Du musst dir eine Seite aussuchen. Genau, und ich finde, dass dieses Reputationssystem wird dir näher gebracht, was ja dann im späteren Verlauf noch sehr wichtig wird. Also ich finde das schon so im Prinzip im Kleinen nochmal das große Spiel.
Ja, total. Also ich finde das auch sehr, sehr rund. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist ein toller Einstieg. Ich spiele das immer wieder gerne.
Ja, also, Good Springs ist
schön. Da gibt es so andere Parts. Ich finde zum Beispiel dieses Gefängnis ist am Anfang echt anstrengend. So,
das ist anstrengend.
Weil auch bei späteren, wenn du es öfter durchspielst, ich habe das auch einfach schon längst liegen gelassen. Ich habe mir auch bei einigen Durchgängen schon gedacht,
Scheiß
drauf. Ja,
weil es halt auch nicht wichtig ist. Also,
nee, genau.
Im Prinzip.
Da habe ich auch gedacht, da sind halt echt viele Powdergängers, ne? Und das ist am Anfang auch wirklich doll dann, ne? Ist schon krass. Also mit Vets dann da wirklich durcheiern und wirklich mit der Combat Shotgun Kopfschüsse verteilen. Das ist
schon anstrengend.
Ist schon wirklich fordernd, ne? Also ich habe das ja im Stream gemacht und bin, glaube ich, auch 2-3 Mal gestorben, ne? Also vor allem auf engstem Raum und alles explodiert immer und so. Also das ist schon knackig, ne? Aber
dann
da finde ich
das
Tutorial.
Spiel ab, das kann natürlich auch passieren.
Ja, auch schön.
Bei so viel.
Aber ich finde so das Tutorial Good Springs immer wieder toll, finde ich. Macht immer wieder Spaß.
Ich habe noch 2 Trivia-Sachen. Einmal, also das was beim Tutorial auch immer sehr witzig ist, wenn man aufwacht und dort mit Mitchell vor sich hat. Es gibt einen Klitsch, der bei vielen auftritt und er ist super witzig. Der Kopf dreht sich halt einfach von Doc Mitchell die ganze Zeit. Und das ist ein Klitsch, der tritt halt so häufig immer auf. Das ist schon ein Meme geworden mit ihm. Und ich find's witzig, wenn du Special-Werte nimmst, die gewisse Werte überschreiten oder unterschreiten. Also wenn du Extreme wählst, dann kommentiert Doc Mitchell das dir auch.
Naja, sehr cool. Das ja, ich mag das sehr gerne. Ich finde das ganze Tutorial sehr nice. Auch bei ihm im Haus, ne? Das ist einfach schön gemacht. Ich finde diesen Special-Automaten sehr bemüht.
Das ist irgendwie witzig,
Das ist irgendwie witzig, dass der da steht so. Das ist halt so,
geh da mal jetzt dran, mach da mal was. So,
ja,
okay.
Genau. Das ist halt irgendwie lustig, ne? Aber ja, ich finde das ganze Tutorial echt super, super rund und das macht wirklich Spaß. Vor allen Dingen, wenn man dachte, okay, Fallout 3, das kriegst du nicht mehr getoppt. Ist auch so, das ist auch nicht zu toppen, aber New Vegas geht halt einen ganz anderen Weg, wie dieses ganze Spiel einen ganz anderen Weg geht. Im Prinzip gibt dir das ganze Tutorial schon mal vor, was erwartet einen hier eigentlich? Und es ist viel, viel Western da drinnen. Ne? Also ich finde auch diese ganze Story mit, man denkt, die hätten dich getötet, aber jetzt kommst du aus dem Grab und killst die Nemesis. Also da gibt es ja so viele Western. Haben
ich
wir letztens
sagen,
beim Fallout-Spielen haben wir so klassische Western nebenbei laufen lassen. Und es war einer mit Clint Eastwood. War das für eine Handvoll Dollar, wo sie ihn am Anfang erhängen und denken, er ist tot. Dann wird er aber gerettet. So in seinen letzten Atemzügen und er geht dann los, um diese Bande von Banditen auszuradieren, die ihn versucht haben umzulegen.
Ja, wie schon gesagt, da müssen wir uns auch mal richtig nochmal wahrscheinlich dahinter klemmen und gucken, was für Western jetzt als Vorlagen gedient haben, weil
ja,
Main-Quest hat schon was von einem Western, also von irgendeinem berühmten.
Die besseren Western sind ja die italienischen Western, das muss
ja,
man ja ganz klar so sagen.
Ja, die Western.
Und wenn man sowas wie Spiel mir das Lied vom Tod ist ja auch, sag ich mal, alleine dieser Twist am Ende des Films ist ja super überraschend, aber da sehe ich auch viel drin, ne? Weil Musik auch so einen großen Anteil bei Fallout spielt und ja, diese Düsternis, ne? Also da hätte ich bei Fallout New Vegas tatsächlich auch gedacht, okay, da kommt nochmal so ein krasser Flick am Ende, dass man irgendwie doch mit diesem Platinum-Chip und so, habe ich am Anfang beim ersten Durchgang habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist doch irgendwie ein größerer, dass man doch irgendwie ein bisschen böser ist, als man gedacht hat, so, weißt du?
Ah, dass man selber noch so...
Dass man selber irgendwie krasser damit verstrickt ist. Aber man ist ja schon eine ziemlich leere Seite eigentlich, ne? Man ist halt irgendwie so ein Kurier und alles, was man draus macht, liegt in den eigenen Händen, was für so ein Rollenspiel natürlich fantastisch ist, ne?
Fantastisch, ja. Finde ich aber auch schön. Also ich finde, ich hatte auch das Thema mal mit anderen Leuten, welche der Fallout-Spieler-Charaktere am meisten customizable ist, also am meisten halt anpassbar ist auf deine, wie du jetzt spielen möchtest. Also es ist ja ein Rollenspiel, welche Rolle du spielen möchtest. Klar, du bist ein Kurier in New Vegas, aber das ist halt so mit die plankeste, weil du hast weder Familie, weißt du nicht, ob du Kinder oder sowas hast. Das weißt du alles nicht. In 3 bist du halt Tochter oder Sohn.
Ja.
Bist halt Kind von dem großen Retter des Ödlands, der dann halt das pure Wasser bringt.
Teil 4 ist halt total vorgeschrieben. Das ist die größte Schwäche von Fallout 4.
Ja.
Weil ja auch beide Geschlechter so explizit festgelegt sind, ne?
Ja.
Nate und Nora, halt, alleine, dass die Namen haben, ist halt schon doll, ne?
Dass sie nicht nur der Soul Survivor sind, ja.
Ja.
Und dass die auch feste Jobs haben und halt verheiratet sind. Ich meine, das ist cool, dass du sagst, okay, du kannst zwischen Männlein und Weiblein wählen und die sind verheiratet. Das ist okay, aber da fehlt ja auch schon wieder so ein bisschen diese...
Ja, es ist ja, klar, aber man muss sich auch überlegen, die wollen natürlich auch immer wieder einen anderen Anspruch haben an das Ganze, ne?
Ja, aber wie gesagt, das macht New Vegas schon ganz gut.
Und
wir kamen zu dem Schluss, dass der Kurier im Prinzip am blankesten ist, dass man da am meisten reininterpretieren kann.
Definitiv.
Klar, später, wenn wir dann zu den DLCs kommen, er hat auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, aber dazu kommen wir auf einer anderen Seite.
Auf jeden Fall. Genau, und deswegen habe ich heute, ich habe jetzt einmal den Platinum-Chip erwähnt, da werden wir aber nochmal näher drauf eingehen. Es soll jetzt erstmal um Orte und Gruppierungen gehen, so hangeln wir uns jetzt so langsam durch die erste Staffel. Ich glaube, New Vegas wird so 4-5 Staffeln in Anspruch nehmen, definitiv.
Auf jeden Fall, das wird ein bisschen dauern, das ist so viel Lore und auch die DLCs sind ja auch wesentlich umfangreicher als von Fallout 3 gewesen.
Die DLCs, glaube ich, die habe ich jetzt noch gar nicht mit eingerechnet. Also ich glaube, das wird ein fettes Ding. Ich glaube, wir haben euch einen guten Einblick in den Anfang des Spiels gegeben. Was ist überhaupt los? In welcher Ausgangsposition sind wir? Wo starten wir hier überhaupt? Und wer ist unser erster großer Gegenspieler? Wort der Woche.
Und wer sind wir überhaupt, ne?
Wer sind wir eigentlich? Die große Frage des Lebens. Das wissen einige Leute auf dem Sterbebett noch nicht.
Ja.
Wort der Woche, Viva New Vegas, würde ich sagen.
Oh, Viva New Vegas, finde ich gut.
Und es wurde sich gewünscht, dass wir das Wort der Woche immer in die Folgenbeschreibung schon mit einpflegen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Das machen wir doch direkt, weil dann kann man ja damit direkt, während man hört, schon was kommentieren. Also nehmt dieses Wort der Woche als Hashtag Viva New Vegas. Setzt das unter alles, was ihr mit dieser Folge irgendwie in Verbindung bringt. Ob das jetzt geteilte Instagram-Stories sind, wo wir verlinkt sind, Kommentare auf allen Plattformen. Kreiert kleine Bildchen für uns meinetwegen. Macht alles, was ihr wollt. Baut Screenshots aus den Spielen ein. Fände ich sehr, sehr schön. Man kann jetzt ja auch bei Instagram in Kommentare Bildchen mit reinpacken.
Ja.
Macht das doch mal. Macht doch mal schöne Sachen damit. Viva New Vegas. Gebt uns 5-Sterne-Bewertung. Folgt uns überall. Das würde uns sehr helfen und hilft uns auf jeden Fall, das Ganze hier weiter zu betreiben und unsere Reichweite zu erhöhen. Denn wir wollen das hier für alle weiterhin kostenlos und zur Verfügung halten. Das hier ist unser großer Anspruch, glaube ich, an die ganze Geschichte. Fallout-Bildung für alle.
Fallout-Bildung für alle.
Sehr, sehr wichtig auch. Sehr, sehr wichtig, auch in Deutsch. Ne? Genau.
Ich hoffe, ihr habt jetzt auch alle einen Ohrwurm. Viva ja. New Vegas.
Ja. Und ja, schade, dass Gerrit nicht da war. Den haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Der ist natürlich weiterhin Teil unseres Teams. Und wir freuen uns hoffentlich nächste Woche auf ihn. Spätestens übernächste Woche ist er wieder dabei.
Auf jeden Fall.
Wenn es weitergeht nach Prim.
Prim, ja. Nächster Stop, Prim.
Ja. Sehr, sehr schön. To the town of our freedom rode a stranger one fine day.
Oh. Auf die Folge freue ich mich auch schon.
Auf jeden Fall. Ja. Okay, macht's gut, Leute. Und wir sehen uns dann in Prim. Wir reiten mal weiter den Interstate 15, ist das, glaube ich, hinunter.
Highway 93 habe ich stehen.
Ist das Highway 93? Dann reiten wir eben den weiter hinunter. Ja. Sehr, sehr schön. Kelly, mach's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Und,
auf jeden Fall.
Wahrscheinlich heute Abend auch endlich wieder im Stream. Wir zwar ja lange Streampause, aber heute Abend werde ich mal wieder einen raushauen. Macht's
gut. Bin gespannt.
Und wir sehen uns. Tschüssi.
Ciao.
Rein in den Zug, raus aus dem Wort. Das ist Newcastle, dein Fallout Lore Podcast.